20. August 2007, Dokumentationsarchiv Funk, Wolf Harrand. Mein Gesprächspartner ist Kurt Conny Schips, Delta Lima 1, Delta Alpha. Conny, darf ich dich zunächst bitten, einmal eine kurze biografische Vorstellung zu machen, sowohl was deine Person als auch was deine Funkamateurtätigkeit betrifft?
Ja, ich bin geboren 1927 in Stuttgart, dort auch aufgewachsen, zur Oberschule, wie das damals hieß, gegangen. Dann fing ich an, Radio zu basteln mit vielleicht 10, 11 Jahren und wollte immer senden, also irgendwie hat mich das gereizt. Und da las ich irgendwo, da gibt es einen deutschen Amateursenderdienst, da muss man sich hinwenden, was ich tat. Und ich landete also bei dem damaligen OVF-Führer, also beim Führer, ein OM Weinwurm in Stuttgart. Und da traf ich zwei andere in meinem Alter. OM Weinwurm machte dann einen DE-Kurs für uns, also deutsche Empfänger. Damals musste man ja Prüfung machen, deutsche Empfänger. Und dann erst war man ein vollgültiges Mitglied der Gemeinde. Das haben wir also gemacht und haben dann unsere DE-Nummern bekommen und waren also sehr glücklich, haben also als Höramateure uns betätigt.
Wann war das?
Das war also in den Jahren 42 bis 44. Ich habe auch fleißig diese diversen Bargen verfolgt, Berichte nach Berlin geschickt und plötzlich eines Tages kam also OM Weinwurm und sagte, Sie, wir waren per Sie, Sie haben eine Lizenz bekommen. Ich habe keinen Antrag gestellt, ich hatte nie gehofft auf sowas, aber offensichtlich hatten die in Berlin ein gewisses Kontingent und mussten das loswerden und da war ich also auch drunter. Das war eine begrenzte Lizenz auf 10 Meter. So kam ich also zum Rufzeichen D3KNN und habe dann noch ein paar Monate auf 10 Meter rumgefunkt, bevor ich dann eingezogen wurde zum Arbeitsdienst, später zur Wehrmacht, Gefangenschaft. Und ich hatte aber Glück, kam also bereits im August, September nach Hause. Konnte nicht nach Stuttgart, denn das war französische Zone. Ich habe dann außerhalb in einem kleinen Städtchen mit dem Namen Ebersbach mich niedergelassen, habe dort Radios repariert, das Einzige, was ich konnte, und habe nebenher ein 0V1 und einen Echo gebaut. Im Weihnachten 1945 war ich dann das erste Mal QFR mit dem komischen Rufzeichen HA2I. Das war so schön melodisch und deutsches Rufzeichen wollte ich nicht verwenden. Ich habe dann eigentlich regelmäßig Verkehr mit Schweizer Stationen gehabt. Das waren die ersten, die nach dem Kriege wieder senden durften. Und eines Tages tauchte eine andere Station auf mit einem italienischen Rufzeichen. Aber das kam mir spanisch vor. Das war es auch. Das war ein anderer, eben diesmal aus Stuttgart, der ein bisschen italienisch konnte und sich deswegen mit dieser Verkleidung auf die Bänder. Wir trafen uns dann immer samstags zu einem Skat, da kommen dann immer mehr dazu und es war dann der sogenannte Samstagabendclub SAC, die erste Organisation von Amateuren, wenn man überhaupt von Organisationen sprechen kann, in Deutschland nach dem Kriege. Wir wollten aber legal werden und richtige, in Anführungszeichen, Lizenzen bekommen, haben uns überlegt, wie kann man das anstellen und da war eigentlich uns allen klar, wir brauchen ein Sprachrohr, ein Club, ein Verband oder wie man das immer bezeichnet. Und da brachte es der Zufall, dass einer der SAC-Mitglieder, nämlich der Wolfram Felix Körner, einen Ingenieur von Radio Stuttgart kannte mit dem Namen Egon Koch. Der hatte seinerzeit, Radio Stuttgart war damals ein amerikanischer Sender, hatte Beziehungen zu amerikanischen Stellen und war auf dem Weg, eine Lizenz für einen Club zu bekommen. Und zwar, um das neutral zu machen, sollten der Radiohörer, Radiobastler und auch Amateure ihren Platz finden. Der Club wurde dann, ich glaube, es war August 1946 gegründet, unter dem Namen Württemberg-Badischer Radioclub. In dem Club gab es eine KW-Sektion, Kurzwellensektion. Also, ich muss vielleicht noch sagen, Präsident oder erster Vorsitzender war der Egon Koch. Der zweite war der Wolfram Kerner. Und da gab es also, wie gesagt, eine Kurzwellensektion, dessen Sprecher war der OM Seiferheld, D4MCN. Und ich war der Sachbearbeiter, der also eigentlich die Arbeit tat. Und dann noch der Jörg Isler als QSL-Manager. Nachdem wir einen legalen Status hatten und QSL-Karten verschicken konnten, haben wir uns nicht nur in Württemberg-Baden, sondern außerhalb insofern nützlich gemacht, als wir alle Adressen gesammelt haben, die es möglich waren, die überlebt hatten und die weiterhin am Kurzwellenfunk interessiert waren. In ganz Deutschland bis hin zu der sowjetbesetzten Zone. Wir sammelten etwa 500, 600, 700 Adressen. Die waren dann der Grundstock für die Einladung zu einem ersten Hem-Meeting nach dem Kriege in Stuttgart. Dort trafen sich dann Amateure aus alle Gebiete Deutschlands. Eine stärkere Gruppe kam von Hessen unter einem OM Ballauf und dem OM Konrad, später beim Hessischen Rundfunk. Die haben dort den Hessischen Rundfunk, den Hessischen Radioclub gegründet, etwa nach der gleichen Machart wie der Württemberg-Badische Radioclub. Und dann war eine Gruppe um OM Merz und OM Haberl in München, die gründete den Bayerischen Amateurradioclub, sodass wir also in allen drei Gebieten der amerikanischen Zone bereits Radioclubs hatten. Beim Bayerischen wäre zu sagen, der war dann schon ohne Rundfunkballast, sage ich mal, sondern reiner Kurzwellenfunker-Radioclub. Das war einfach mit dem Zeitablauf möglich geworden. Wir hatten also dann drei Clubs in den, im amerikanischen Teil Deutschlands. In Norddeutschland, in der britisch besetzten Zone, hat es länger gedauert. Da bildete sich dann der DARC-BZ, britische Zone, bekam dann schließlich auch eine Lizenz zur Gründung und dort entstand dann diese DHC-BZ. Französische Zone musste noch länger warten, aber auch da gab es dann schließlich die Lizenzen, sodass in den Westgebieten eigentlich recht bald in den Ländern Amateurradioorganisationen entstanden waren. In der sowjetbesetzten Zone hat es dann wesentlich länger gedauert und ging dann den Umweg über diesen Sportclub, den Militärsportclub, der dann eine Amateursektion bekam. Aber zurück zu den Westzonen. Wir hatten jetzt eine Organisation, man traf sich, die Spitzen der verschiedenen Clubs, immer wieder zu Besprechungen. Das Ziel war, ein einheitlicher Club für ganz Westdeutschland zu schaffen, aber das musste noch etwas anstehen. Das höhere Ziel war natürlich, Lizenzen zu bekommen, aber da war die Schwierigkeit, einen Ansprechpartner zu finden. Es gab dann der Kontrollrat für ganz Deutschland, der auch das Gesetz erlassen hat, wonach das Senden unter Todesstrafe stand und selbst Empfänger mit BFO, also mit zweitem Oszillator, verboten waren. Der hatte sich ja durch die politischen Ereignissen etwas selbst isoliert. Wichtig war für uns dann als Gesprächspartner die Zwei-Zonen-Verwaltung. Es gab ja dann die sogenannte B-Zone. Das war also die amerikanische und die britische. Da wurden erste Gespräche aufgenommen, aber das ging auch nicht so richtig vorwärts. Es gab ja keine einheitliche deutsche Organisation. Mit der Zeit entstand eine sogenannte Zwei-Zonen-Verwaltung in der britischen und der amerikanischen Zone. Das war der erste Vorläufer zu dem, was dann nachher als Bundesrepublik Deutschland das Licht der Welt erblickte. Wir waren jung, ungeduldig und das hat uns alles viel zu lange gedauert. Dann haben wir gelesen in irgendeiner Zeitschrift, die wir zufällig bekamen, dass in Atlantic City eine Weltnachrichtenkonferenz war. Und in dieser Weltnachrichtenkonferenz, die erste nach dem Kriege, wurde eine neue Rufzeichen-Landeskinderverteilung beschlossen. Und für Deutschland, weil man Deutschland nicht so groß halten wollte mehr, früher hatte Deutschland nur D, jetzt ging es also nur von DA bis DO oder sowas. Den Rest hat man dann sonst auf der Welt verteilt. Aber wir haben also das dann zum Anlass genommen, gut, DA, das ist ein guter Landeskenner. Wir haben dann überlegt, wie kann man die Bundesrepublik nicht das Gebiet Deutschland einteilen. Da gab es die Postleitzahlen. Das war damals etwas einfacher als heute. Da gab es etwa 12 Postleitzahlgebiete. Und die haben wir also als Basis genommen für die Rufzeichenverteilung. DA 1 war Baden-Württemberg, natürlich, da waren wir zu Hause. DA 2 war Hessen und so ging es weiter. DA 7 war Berlin und 8 und 9 war für die OMs in der Ostzone. Wir starten dann an einem bestimmten Tag im irgendwie 47 und nahmen einfach Betrieb auf. Wir waren stark amerikanisch infiziert. Ich sage immer, das war die erste Bürgerbewegung in Deutschland nach dem Kriege. Wir haben gesagt, wenn uns die Behörden keine Lizenzen geben, dann geben wir uns die also selber. Wir sind keine Schwarzhänder, denn es gab ja keine Alternative. Also wir bezeichneten uns als Semi-Official. Wir hatten insofern Glück, als wir auch die Frage der QSL-Vermittlung lösen konnten. Da haben die Amerikaner oder ein oder zwei Amerikaner ein bisschen ein Auge zugedrückt. Und so konnten wir über die Post, über Postfach von Wolfram Körner die QSL vermitteln. Das hat natürlich weltweit Aufsehen erregt. Die Deutschen sind wieder lizenziert. Wir verwendeten natürlich etwas unklare Standortangaben, also nicht Stuttgart, sondern Südwestdeutschland. Auch nicht den richtigen Namen. Bei mir war das so, ich wollte oder konnte ja Kurt nicht verwenden. Dann habe ich also Konrad verwendet. Da kam also einer und sagte, Mensch, das ist doch ein uralter Name, modern muss das sein, das heißt doch Conny. Nun Gott, ich habe mich also dann Conny geheißen und so kam es, dass ich heute noch unter Freunden Conny genannt werde. Wie gesagt, das hat einige Aufsehen erregt und die Behörden im Entstehen begriffene Deutschen, aber vor allem zunächst noch die Militärbehörden starten jetzt vor der Notwendigkeit, etwas zu tun. Denn das Ganze war ja publik, war weltweit irgendwie bekannt geworden. Es gab eigentlich nur zwei Lösungen. Entweder die harte, man schickt die Polizei los, aber dann hat man, was weiß ich, ein paar hundert Verhaftungen. Die Amerikaner gingen wie oft ein pragmatischer Weg und haben also gesagt, dann geben wir eben Lizenzen aus. Und sie haben dann die Zwei-Zonen-Verwaltung beauftragt, ein entsprechendes Gesetz vorzulegen. Wir haben uns darauf fleißig in Frage Frankfurt auf der Gartenveranda von Wolfgang Konrad hingesetzt mit der einzigen vorhandenen Schreibmaschine und haben also einen Gesetzentwurf in einer Nacht- und Nebelaktion runtergetippt, sind damit zur Post marschiert. Da war ein einsamer Postwart mit dem Namen Pressler, der hat es empfangen genommen mit der Bemerkung, aha, jetzt kommen die Schwarzsender, was wir natürlich dann heftig verneint haben. Aber er hat es in den Dienstweg gegeben, da hatten sich die Juristen drüber gesetzt und die haben dann es in Juristendeutsch gekleidet. Aus Lizenz wurden dann Genehmigungen und so ähnliche Dinge, auch die Anordnung, aber in der Substanz und vor allem die Festlegung, dass jeder, der bestimmte Voraussetzungen erfüllt, eine Lizenz bekommen muss, das ist in der Sache drin geblieben. Das wurde Bizonalen Rat dann vorgelegt. Der hat es durchgewinkt auf die deutsche Behörde. Die Zwei-Zonen-Verwaltung hatte ja dann ein Parlament. Das war also eine parlamentarische Institution. Dort wurde es dann in den Dienstweg gegeben, nicht mit besonderer Dringlichkeit. Das hat uns natürlich wieder nicht gefallen, denn für uns war die Sache ja dringend. Wir haben deswegen gedacht, wie können wir das beschleunigen, und dann kam man also auf die Idee mit der Backsteinaktion. Jeder schickt also einen Backstein an die Zwei-Zonen-Verwaltung mit dem Begleitbrief, hier schicke ich einen Backstein zur Untermauerung des Amateurfunkgesetzes. Das war auch wieder recht publikumswirksam. Da kamen also von der Post dann doch ein paar hundert Pakete an bei dem Parlament und das hat einige Wellen verursacht. Nun, um es kurz zu machen, das Gesetz wurde dann angenommen, von den Alliierten sanktioniert. Es war ja damals noch notwendig und es ist insofern eine bemerkenswerte Geschichte. Es war das erste Stück Fernmeldehoheit, das eine deutsche Behörde, der Zwei-Zonen-Rat, nach dem Krieg bekam. Also noch außerhalb der allgemeinen Übertragung der Souveränitätsrechte wurden damals ein Gesetz verabschiedet. Das erste, das einer deutschen Behörde das Recht gab, Lizenzen zu vertreiben. Das war damals die Deutsche Post. War große Freude. 1949 ist dieses Gesetz in Kraft und von den damals ein paar hundert Funkamateuren sind es jetzt allein in Deutschland 70.000. Das ist für uns ein ganz netter Zuwachs.